Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören und freue mich auch, dass Herr Dr. Tanneri wieder da ist und mit uns diesmal über eine eigene Studie spricht. Und zwar geht es hierbei um Komplikationen bei der Hornhautquervernetzung oder auch Crosslinking, wie sie vielleicht allgemeinhin bekannt ist. Wir haben uns in der vergangenen Folge davor über verschiedene Methoden der Hornhautquervernetzung besprochen. Und in dieser Folge wollen wir quasi noch ein bisschen tiefer mit reingehen. Hallo und herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle.
Hallo Frau Licht, wir haben ja schon eine gewisse Routine, eine gewisse Erfahrung und ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr und ich freue mich, dass ich Ihnen Löcher in den Bauch fragen darf. Ich würde direkt mal loslegen mit: Das ist ja eine schöne Sache, dass man sich die Komplikationen anschauen möchte. Wie haben Sie sich das denn methodisch überlegt? Sie haben ja diese Studie aufgezogen.
Ja, ganz einfach. Diese Studie ist mittlerweile ja auch schon 10 Jahre alt.
Ja, aber muss man tatsächlich mit dazu erwähnen.
Genau, das ist wichtig, weil das Crosslinking, die Quervernetzung, ist ja im Januar 2007 überhaupt erst zugelassen worden. Mhm. Und als wir diese Studie 2014 ausgewertet haben oder die unsere Behandlungen retrospektiv untersucht haben im Hinblick auf Komplikationen, da war das quasi noch neu. Erfreulicherweise kann ich aber sagen, in den letzten 10 Jahren sind keine neuen Komplikationen, keine neuartigen Komplikationen aufgetreten.
Ah, sehr gut. Okay.
Und das ist schon mal sehr beruhigend.
Auf jeden Fall. Das ist vor allen Dingen deswegen gut, weil wir Assistenzärzte uns das dann jetzt genau anhören können und merken können. Was haben Sie denn da rausgefunden und wie groß war Ihr Patientenkollektiv?
Also wir haben in den 7 Jahren insgesamt 644 Behandlungen haben wir damals ausgewertet, ohne Laserbehandlung und dann nochmal 58 mit Laserbehandlung. Das muss man unterscheiden, weil damals oder es gab eine Zeit lang die Empfehlung, dass Lasern, was ja zwangsläufig durch Gewebeabtrag die Hornhaut schwächt, biomechanisch, ja, zu kombinieren mit dem Crosslinking, sozusagen prophylaktisch, in der Annahme, dass hinterher die Hornhaut dann durch die Kombination von Laser und Crosslinking mindestens genauso stabil ist wie vorher auch. Mhm. Das haben wir insgesamt 58 Mal durchgeführt, haben das dann wieder eingestellt, nicht so sehr, weil wir da unerwartete Komplikationen hatten, sondern wir haben Komplikationen gehabt, nämlich eine DLK Grad 1, also eine milde, diffuse lamelläre Keratitis.
Was genau ist das?
Das ist eine sterile Entzündungsreaktion, die man nach LASIK kannte oder kennt immer noch, vor allen Dingen als Reaktion auf Verunreinigung bei der Herstellung oder Ablagerung, ich will nicht sagen Verunreinigung, weil das sind ja sterile Reste von Partikeln auf der Mikrokeratom-Klinge, die man damals bei der Mikrokeratom-LASIK benutzt hatte. Es ist wichtig zu betonen, dass das eben sterile Entzündungen waren, die man oder sind eine DLK, die man also dann nicht mit Antibiotika behandelt, sondern mit Cortison.
Ja, okay.
Und jetzt sind wir gleich mit einer Spezialität angefangen.
Stimmt, wir wollten eigentlich bei den Basics anfangen. Okay,
spulen wir nochmal zurück. Das Crosslinking wird ja gemacht bei Keratokonus und da in der Regel ohne Laser. Während das andere waren refraktive Eingriffe, wo man sozusagen die Schwächung durch den Laser mit dem Crosslinking kombinieren wollte, also bei gesunden Hornhäuten.
Okay,
wenn wir jetzt zu den keratokonischen Hornhäuten gehen, dann haben wir eben an 644 Behandlungen, die Komplikationen uns angeschaut bei den eigenen Behandlungen und haben da festgestellt, dass wir in 0,3% eine Pilzinfektion hatten, in 5% eine hauchige, transiente Trübung. Das ist auch in der Literatur manchmal als Haze bezeichnet.
Ja.
Haze, der Begriff ursprünglich wurde verwendet, um eine Trübungsbildung nach PRK, nach einer Oberflächenablation mit dem Excimerlaser zu beschreiben. Das war früher, als man sehr hohe Dioptrien mit einer PRK behandelt hat, nicht so selten, insbesondere in Gegenden, wo viel Sonnenlicht existiert, kam es zu einer streng subepithelialen Trübung der Hornhaut, die man als Haze bezeichnet hat, und zwar typischerweise ungefähr nach einer Woche bis drei Monaten nach dem Lasern.
Okay, also so lange, danach kann das noch auftreten.
Richtig. Das ist die ursprüngliche Erscheinungsform von Haze. Mhm. Das ist beim Crosslinking etwas anders. Da ist diese Trübungsbildung nicht auf das Gebiet direkt unterhalb des Epithels beschränkt, sondern erstreckt sich durch das gesamte Stroma. Das ist nicht störend für den Patienten, solange es eine gewisse Menge nicht überschreitet. Und mittlerweile sehe ich es auch als positiv an, weil man sozusagen dann eine Wirkung des Crosslinkings an der Spaltlampe nachvollziehen kann.
Also durch die Nebenwirkung erkennt man die Wirkung.
So ungefähr, ja. Und da, wo das aufhört, wo das nicht mehr sichtbar ist, da ist dann die sogenannte Demarkationslinie zu sehen an der Spaltlampe oder auch im OCT. Diese Demarkationslinie, die ist so ein bisschen wieder aus der Mode gekommen in den Studien, weil die war so ein bisschen schwer zu fassen. Das heißt, man hat längst nicht bei jedem Auge so eine Demarkationslinie gesehen. Ich erwähne das deswegen, weil das auch als Komplikation teilweise beschrieben wird. Und man hat gesagt, je tiefer diese Demarkationslinie reicht, desto effektiver, desto wirksamer war mein Crosslinking, weil ich ja dann auch tiefere Schichten erreicht habe. Umgekehrt will man aber, wie auch in den letzten Folgen besprochen, will man das Endothel ja schon, man will das Endothel nicht crosslinken.
Ja, ja.
Das kann ich vielleicht als wichtige Information schon mal vorweg verraten. Wir haben keinen einzigen Fall einer Endothel-Dekompensation nach dem Crosslinking entdeckt. Weder zum Zeitpunkt der Studie noch in den 10 Jahren danach.
Super. Ja. Nicht schlecht. Okay. Und wenn Sie, also Sie haben jetzt schon ein paar genannt, es gab aber glaube ich, noch ein paar andere.
Es
vielleicht
gab,
können Sie die
richtig,
zur Vollständigkeit
haben. Ich kann die noch erwähnen, genau. Es gab auch noch Infektionen durch Keime. Da haben wir insgesamt dann 2. Und jetzt abgesehen von dieser Studie oder insgesamt, wenn Sie mich nach eigenen Erfahrungen fragen.
Das tue ich natürlich immer.
Wir haben bei fast 2000 Crosslinking-Behandlungen 2 Infektionen erlebt mit Keimen, die zu einer einschmelzenden Keratitis geführt haben, so um jetzt mal das Maximum an die schwerste Komplikation auch darzustellen.
Ja.
Also ungefähr 2 von 2000. Und diese Ulzera waren dann so schlimm, dass die auch mit einer penetrierenden Keratoplastik behandelt werden mussten.
Wow, okay.
Ja. Das ist also das Maximum, was wir erlebt haben. Demgegenüber steht das Risiko des nicht behandelten Keratokonus. Und da muss man halt abwägen. Eine andere wichtige Komplikation, die man als Arzt, wenn man sie nicht richtig erkennt, eher verschlimmert als verbessert, sind die sterilen Infiltrate. Mhm. Auch da ist nicht genau geklärt, woher die kommen.
Ja.
Aber die sterilen Infiltrate sehen so ein bisschen aus wie Pilzinfektionen, weil sie ringförmig angeordnet sein können, in der mittleren Peripherie bzw. am Rand der Behandlung mhm. auftreten können und weißlich imponieren, so ähnlich wie ein Pilzinfiltrat. Aber wenn man das einmal gesehen hat, dann kann man das erkennen und von einer Pilzinfektion unterscheiden und erst recht von einer mikrobiellen Infektion unterscheiden. Wenn man also ein Crosslinking in der Anamnese hat, dann sollte man diese Möglichkeit ganz oben auf seiner Liste haben, wenn mhm. man ein Infiltrat sieht, denn auch das sollte man nicht durch eine Überdosis an Antibiotika behandeln.
Ja.
Denn Antibiotika sind nicht gut für die Hornhauternährung, sondern durch hochdosierte Kortisongabe.
Ah, okay.
Und wenn man das nicht richtig macht und denkt, das ist eine bakterielle Infektion, dann verschlimmert man diesen einschmelzenden Prozess mhm. durch die falsche Therapie.
Mhm. Okay.
Und deswegen ist wichtig, dass man daran denkt, diese Infiltrate als sterile Infiltrate zu bewerten mhm. und dann eben mit Cortison statt mit Antibiotika zu behandeln. Dann lassen die sich auch sehr gut behandeln und heilen in der Regel folgenlos aus.
Sie haben gerade gesagt, wenn man das einmal gesehen hat, kann man das gut unterscheiden. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe davon noch nichts gesehen, haben die Pilzinfektionen dann irgendwie eine massive Begleitreaktion mit konjunktivaler Injektion zum Beispiel und die sterilen Infiltrate nicht? Oder was würden Sie sagen, unterscheidet die?
Die Pilzinfektion kann überall auftreten, während die sterilen Infiltrate am Behandlungsrand und ringförmig auftreten. So sind sie auch beschrieben zum ersten Mal von Professor Seiler, der ja auch das Crosslinking an sich beschrieben hat. Der hat auch diese Komplikation als erste beschrieben. Und die sind unscharf begrenzt, ähnlich mhm. wie eine Pilzinfektion. Und diese sterilen Infiltrate können schon am nächsten Tag auftreten, während Pilzinfektionen sich typischerweise etwas verzögert zeigen. Man darf ja nicht vergessen, dass Crosslinking, die Hornhautvernetzung, ist ja erstmal an sich antimikrobiell wirksam und auch antimykotisch wirksam. Das heißt, durch die Crosslinking-Behandlung habe ich in dem Moment die Hornhaut erstmal desinfiziert.
Ach so, das wusste ich. Aber klar, ergibt ja Sinn, ja, wenn man es bestrahlt hat.
Deswegen wird das Crosslinking mittlerweile ja auch nicht nur zur Therapie des Keratokonus eingesetzt, mhm. sondern auch zur Therapie von bakteriellen Ulzera, teilweise auch von Akantamöben-Infektionen oder auch von Pilzinfektionen. Aber da sind die Erfolge unterschiedlich.
Okay, das ist auch ein anderes Thema.
Ja. Ist ein anderes Thema, Podcast Nummer 207.
Wir haben jetzt schon über bestimmt 4 Themen gesprochen. Also wir müssen uns auf jeden Fall wiedersehen, um die noch zu besprechen. Und dann klären wir diese Sachen. Ich hätte jetzt noch 2 kurze Fragen. Das mhm. erste ist, bei den Infektionen gelten da auch die Behandlungsschemata wie quasi auch vor Crosslinking? Oder? Okay,
ja,
Sie nicken.
Absolut.
Das ist ein klares Ja.
Das Gefährliche, und damit kommen wir zurück zur letzten Folge, das Gefährliche beim Crosslinking ist nicht das Crosslinking an sich, weil mhm. dann die Hornhaut unmittelbar danach ist sie ja desinfiziert. Das Gefährliche ist, wenn es, solange die Epithelschicht offen ist, können Keime leichter in die Hornhaut eindringen. Das gilt mhm. für alle möglichen Keime, mhm. für Pilze, für Bakterien, für Viren. Das liegt in der Natur der Sache. Und wenn man dann noch eine Schutzlinse eingesetzt hat, um dem Patienten Komfort zu
ermöglichen. Na klar, da freuen die sich natürlich und fühlen sich darunter besonders wohl.
Genau so ist es. Deswegen sind tägliche Kontrollen zu empfehlen. Aber auch unter täglicher Kontrolle kann man das nicht ausschließen. Hm. Und so eine Pilzinfektion kann sich am dritten Tag und dann innerhalb von Stunden sehr stark einschmelzend auch zeigen, leider.
Gut, also nicht gut, aber gut. Vielen Dank für die knappe Antwort zu diesem Thema. Letzte Frage wäre jetzt, wenn so ein Haze persistiert, was kann man dann dagegen machen? Weil manchmal ist es ja schon visuseinschreckend für die Patienten. Und kann man dann was dagegen tun?
Ich würde abwarten.
Okay.
Also man kann Fluropost geben, ein mildes Cortison. Aber in der Regel heilt das ohne Folgen, aber nicht unbedingt nach ein paar Wochen, sondern vielleicht nach einem Jahr, vielleicht sogar zwei. Aber es ist selten nach Crosslinking so, dass diese Trübungen den Patienten wirklich stören. Anders als das Haze nach PRK.
Okay, gut. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Tannery, für die lehrreiche Folge. Ich hoffe, ich konnte alles daraus behalten und sonst kann man es ja nochmal nachhören. Sie natürlich auch, liebe ZuhörerInnen. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren und eingeschaltet haben. Vielen Dank auch nochmal an Glaukos, der diese Folge und diesen Podcast im Monat ermöglicht. Ich danke Ihnen auch fürs Rede und Antwort stehen und freue mich, dass wir nächste Woche nochmal miteinander aufnehmen. Wir hatten schon geklärt, es ist ja vorerst das letzte Mal, denn wir müssen uns noch über viele Studien, die Sie unter anderem auch noch zwischendurch selber machen müssen, unterhalten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Dr. Tannery, und natürlich auch den ZuhörerInnen eine gute Woche und eine schöne Zeit. Tschüss.
Vielen Dank, Frau Licht. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.